Also, ihr Lieben, guten Abend. Seid ganz herzlich willkommen zum letzten Mal Bibellesen mit Gewinn in diesem Jahr 2024. Zum letzten Mal auch hier in diesen Räumlichkeiten und zum letzten Mal an einem Donnerstag. Ja, was? Aber es geht weiter. Es geht weiter. Und dazu, die Information gibt es dann am Ende. Ja, da gibt es dann den Ausblick, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich mache heute den Anfang ganz kurz und knapp. Ich bete mit euch und dann steigen wir auch schon ein, um vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit zu haben, um uns auszutauschen oder auch füreinander zu beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier in dieser Runde so versammelt sein können, in deiner Gegenwart. Du bist hier und möchtest zu uns reden, unsere Herzen bewegen, so wie du es dir vorgenommen hast. Das soll geschehen, Herr. Fülle diesen Raum mit deiner Herrlichkeit. Berühre uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns erkennen, was auf deinem Herzen ist für heute Abend, Jesus. Für jeden Einzelnen hast du etwas bereitet und wir wollen dich und das erleben. Lob und Preis sei dir. Amen. Und schon, Thomas, bist du dran.
Also ihr merkt, der Jens hat sich für heute viel vorgenommen. Das muss kurz und zackig gehen, damit er ein bisschen mehr Zeit hat. Ich will mich dran halten. Die Bergpredigt Jesu Teil 6 und damit auch der letzte Teil. Wir haben ja ein Jahresthema gehabt. Wir haben durch das ganze Jahr hindurch uns mit der Bergpredigt beschäftigt. Und heute steht sozusagen der letzte Teil an, nämlich ein ganzes Kapitel. Kapitel 7. Drei Kapitel umfasst die Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und heute ist der letzte Teil, eigentlich ein ganzes Kapitel an der Reihe. Da steht in der Übersicht verschiedene Mahnungen, goldene Regeln, Warnung vor Ungehorsam. Also ganz unterschiedliche Themen, unterschiedliche Sätze, unterschiedliche Verhaltensweisen werden mitgeteilt. Und deshalb will ich das auch eher bibelkundlich mal mit uns durchgehen, damit wir wissen, welche Themen, welche Inhalte da Jesus am Ende der Bergpredigt noch weitergibt. Die ersten Bereiche, Kapitel 5 und 6, die hatten ja schon eine thematische Struktur. Seligpreisungen, die Antithesen der Bergpredigt, ein neues Gesetz gebe ich euch. Da war ganz klar die Abgrenzung zu einem mosaischen Gesetz und die neue Auslegung, die Jesus gibt. Und jetzt am Ende kommen also verschiedene Einzelbestimmungen, die Ausführungsbestimmungen, so würde man sagen, wenn man einen Gesetzestext hat. Da werden zunächst einmal die Paragraphen genannt und die werden schön erläutert und erklärt. Und am Schluss kommen noch so Einzelbestimmungen, Ausführungsbestimmungen. Und deshalb habe ich gedacht, das sollen wir vielleicht in einem eher bibelkundlichen Überblick uns anschauen. Denn es sind da einige sehr interessante, geprägte Aussprüche oder Sätze enthalten, die uns gut bekannt sind. Und es ist interessant, wenn man das im Zusammenhang wahrnimmt, dass das in der Bergpredigt steht und dass dies einzelne Versatzstücke sind, mit denen Jesus seine große Rede beendet. Also, wir werden uns eher kursorisch durch das letzte Kapitel der Bergpredigt hindurch bewegen und dabei mache ich ein paar Anmerkungen zu den verschiedenen Teilen, die uns jetzt noch begegnen. Kapitel 7, die ersten beiden Verse, da geht es um den gleichen Maßstab. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Das ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Also, so wie ihr handelt, so wird man euch vermutlich auch wieder behandeln. Wir haben das auch im Sprichwort, wie es in den Wald hineinschreit, so kommt das Echo zurück. Also, so wie wir uns verhalten, so werden wir wahrscheinlich auch von anderen wahrgenommen und ebenfalls wieder behandelt werden. Das Prinzip der Gegenseitigkeit. ein ethischer Grundsatz, der dahinter steckt. Im Alten Testament haben wir das Jus Talionis, so wird es genannt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist sozusagen ins Negative gewendet. Hier ist es eher so verstanden, wenn ihr anderen Menschen etwas Gutes tut, dann wird man euch auch wieder mit Gutem begegnen und euch auch Gutes tun. Aber es ist genau dieses Prinzip, die Physiker würden das Aktio ist gleich Reaktio nennen. Also wenn ich eine Handlung in die Welt setze, dann muss ich damit rechnen, dass mir mit gleicher Münze heimgezahlt wird oder das zurückgegeben wird. Hört auf, andere zu verurteilen. Also es ist ein Aufruf, ein Appell, den Jesus an den Anfang setzt, denn das ist anscheinend das, was ständig passiert. Wir beurteilen andere, verurteilen sie. Wir haben unseren Maßstab und wir achten nicht darauf, dass dieser Maßstab, den wir anlegen, auch an uns angelegt wird. Oft haben wir überzogene Maßstäbe, viel zu kleinliche Maßstäbe. Bei Jesus herrscht die Barmherzigkeit, die Gnade. Das ist das, was er an neuem Maßstab, an neuem Gebot uns mitgibt. Und das alte Gebot, das hält uns aber immer noch weiterhin fest. Hört auf damit. Hört auf mit dieser Verurteilungsschiene, in der ihr euch bewegt. Denn das Verurteilen oder das Richten ist nicht unsere Sache. Das gehört in die Angelegenheit Gottes hinein letztendlich. Am Ende wird Gott richten. Ihm gehört das Richteramt. Das steht uns überhaupt nicht zu. Und verurteilen schon gleich gar nicht. Also aufgepasst, andere nicht verurteilen, denn dieser Maßstab, den wir anlegen, der wird auch an uns angelegt werden. Das hat fast so ein bisschen Anklang an Immanuel Kant und den kategorischen Imperativ. Ich weiß nicht, ob hier ein bisschen Philosophen unterwegs sind. Der Immanuel Kant hat in dem Jahr 200. Geburtstag. Also man hat in dem Jahr immer wieder mal was von Immanuel Kant auch hören oder lesen können. Der kategorische Imperativ ist ein wichtiger Satz, der lautet: Handle so, dass die Maxime deines Handelns als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung dienen kann. Also auch wieder das Prinzip der Gegenseitigkeit ins Positive gewendet. Also handle so, dass dein Handeln für alle gültig werden kann und du willst doch schließlich, dass du gut behandelt wirst. Also handle auch so, das Maximum deines Handelns muss so ausschauen, dass andere sich auch danach richten können und dass es dir dabei gut geht. Das hat über Jahrhunderte mittlerweile die Rechtsprechung oder das ethische Urteil bestimmt, dieser kategorische Imperativ, aber ist eigentlich nichts anderes, als dass er aus der Bergpredigt aufgenommen worden ist und dieses Prinzip der Gegenseitigkeit sozusagen einen Gesetzesmaßstab hineinfügt. Es geht weiter. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Ganz bekanntes Wort, Balken und Splitter im Auge, für jeden gleich erkennbar, worum es geht. Der kleine Splitter, den der andere im Auge hat und der ihn schmerzt und den der andere ja sieht, der ist ja viel geringer als der große Balken, der im eigenen Auge vorhanden ist. Und mit einem Balken im Auge kann man ja eigentlich gar nicht sehen. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir den Splitter im Auge des anderen sehen, obwohl wir im eigenen Auge einen Balken hängen haben. Darauf weist Jesus hin. Also das Prinzip der Gleichseitigkeit, das wird jetzt sozusagen noch einmal gesteigert. Eigentlich seid ihr bei eurem Verurteilen noch viel schlimmer. Ihr seht die kleinen Splitter, die kleinen Mäkeleien, die kleinen Dinge, die nicht passen. Und das große Chaos, das große Katastrophe im eigenen Leben, die nehmt ihr eigentlich gar nicht wahr. Und dann habt ihr noch die Stirn und sagt, komm her, Freund, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge herauszuziehen. Balken verhindern, Splitter zu sehen. Das heißt, die Selbstkritik ist gar nicht möglich oder sie ist auf jeden Fall getrübt. In den letzten Tagen sind die Memoiren unserer Altbundeskanzlerin Angela Merkel erschienen. Freiheit, toller Titel. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, deshalb ist es ein bisschen schwierig, dann darüber auch schon auch zu reden. Ich habe das vor, also ich lese schon ab und zu mal Bücher von Politikern, interessiert mich. Aber in all den Verlautbarungen, die man über dieses Buch schon gehört oder gelesen hat, war immer wieder neu der Hinweis, die Altkanzlerin versucht ihr Bild in der Geschichte irgendwie zu schönen und zu glätten und da zu installieren. Und die kritischen Punkte, die mittlerweile ja sichtbar werden in der Politik unserer Altkanzlerin, die übergeht sie ganz fein und erklärt, das war aus damaliger Sicht alles so notwendig und keinen Fehler gemacht, alles in Ordnung. Keine Fähigkeit zur Selbstkritik letztendlich. Das ist eine große Gefahr. Ich mache alles richtig. Überprüfen wir uns selber, ob wir nicht auch diese Neigung in uns verspüren. Ja, wir machen doch keine Fehler. Aber wir sehen sehr genau die Splitter, die andere mit sich herumtragen. Du Heuchler, ist das Urteil, das Jesus spricht. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge heraus. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Nur wenn man bei sich selber einen Tisch gemacht hat, wird man auch barmherzig genug, um den Splitter aus dem Auge des Nächsten, des Anderen zu sehen und herauszubekommen. Nur wenn ich bei mir selber den Balken erkenne und reinen Tisch gemacht habe, denn dann merke ich, dass sehr wohl vieles nicht in Ordnung ist im eigenen Leben. Und das gibt erst die Barmherzigkeit, die fähig macht, auch andere auf Fehler hinzuweisen, anderen hilfreich zur Seite zu stehen, dass sie aus Schwierigkeiten herauskommen, dass sie Sünde erkennen und dass ihnen Sünde vergeben wird. Neues Thema in Vers 6. Ein sehr drastisches Wort. Gebt das, was heilig ist, nicht Menschen, denen nichts heilig ist. Werf keine Perlen vor die Säue. Sie zertrampeln die Perlen, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Was sind die Perlen? Wer sind die Säue? Nicht schwierig, nicht einfach, das zu beurteilen. In welcher Situation geschieht das, dass Perlen vor die Säue geworfen werden? Säue sind unverständlich, die wälzen sich im Dreck und die gehen über alles hinweg, trampeln alles, stürzen sich auf euch. Also die erkennen den Wert einer Perle nicht, da ist alles gleich. Das ist der Sinn dabei. Aber was ist heilig? Was ist wirklich heilig? Das Heilige soll man nicht denen in die Hand geben, denen nichts heilig ist. Ich denke, heilig ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die kostbarste Gabe, die wir haben. Das ist die Perle. Und dieses Evangelium von Jesus in die Ohren und Hände derer zu geben, denen nichts heilig ist, die nur darüber lachen, die das nur verspotten, das sollen wir nicht machen. Das sind Perle vor die Säue geworfen. Da wird es zertrampelt und am Ende, ja, da kommen wir selber noch in Schwierigkeiten. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, so sagt es der alttestamentliche Beter im Psalm 1 gleich. Heilig ist das Evangelium von Jesus, die gute Botschaft, die Heilsbotschaft. Und wer darüber spottet, ja, der ist wie eine Sau, die Perlen zertrampelt. Dann kann man natürlich auch sagen, Jesus saß ja auch bei denen, die nicht viel galten oder nicht viel wert waren, bei den Ausgegrenzten, bei den Zöllnern, bei den Sündern. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Diese Zöllner und Sünder, mit denen Jesus beieinander war, die hörten Jesus zu. Die hörten vom Reich Gottes. Die hörten das Evangelium. Und sie waren willig, umzukehren. Sie spotteten nicht über das, was Jesus gesagt hat. Im umgedrehten Fall, als Jesus seine Jünger aussendet, Aussendungsrede auch im Matthäusevangelium, Kapitel 10, da gibt Jesus den Hinweis, und wenn sie eure Rede nicht hören, wenn sie das ohne Beachtung lassen, dann geht weiter. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Werft die Perlen nicht vor die Säue. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ein ganz bekanntes Wort, Matthäus 7, Vers 7. Häufig auch als Konfirmationsspruch erbeten. Darunter kann man sich an sich etwas vorstellen. Das ist sozusagen die Trias der Gebetserhörung. Bei Gott anklopfen, ihn um etwas bitten, suchen. Und es wird jeweils belohnt. Diese Aktionen, die ich in meinem Leben vornehme, um Gott zu finden, um von ihm in meinem Leben etwas zu spüren, das wird Erfolg haben. Das verspricht hier Jesus. Die Bitte wird erfüllt. Das Suchen hat den Erfolg des Findens. Und ich klopfe nicht vergeblich an bei Gott. Er öffnet die Tür. Die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und dann versucht Jesus das noch einmal zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet und was das heißt, dass wir so hoch bei Gott angesehen sind, dass er auf all das reagiert, auf unsere Bitten, auf unser Suchen, auf unser Anklopfen. Ihr Eltern, die meisten waren damals Eltern, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Kinder haben Wünsche. Vor Weihnachten sowieso. Da gibt es lange Wunschzettel. Ich denke, dass Brot und Fische gegenwärtig nicht so auf den Wunschzetteln zu finden sind. Da gibt es ganz andere Wünsche und Bitten. Interessant ist aber, dass Jesus genau diese beiden Nahrungsmittel hernimmt. Und im Hinterkopf leuchtet das Brotwunder auf. 5 Brote, 2 Fische. Das existenziell Wichtige wird vermehrt, sodass es ausreicht. Um das existenziell Wichtige bitten hier die Kinder. Um das existenziell Wichtige dürfen wir Gott bitten und er wird uns hören. Das Extravagante, das könnte schwierig werden. Wer es schon mal ausprobiert hat in seinem Leben, kann da vielleicht dann Erfahrungen weitergeben. Das Extravagante, das ist vielleicht die Zugabe, das kann es manchmal geben. Aber das existenziell Notwendige, da wird uns Gott niemals allein lassen. Das wird es immer geben. Es wird keine Steine statt Brot geben. Es wird keine Skorpione oder Schlangen geben anstelle Fische. Natürlich nicht, freilich, das macht man doch nicht, den Kindern das Brot verweigern, die Nahrungsmittel, die unbedingt notwendig sind. Und wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, was man seinen Kindern Gutes tut, ja wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Wie viel mehr, ungleich mehr. Das ist gar nicht abzuschätzen, wie viel mehr. 12 Körbe Brot bleiben übrig und 5000 Menschen sind satt geworden. Das ist eine Dimension, die können wir eigentlich gar nicht erfassen, wie Gott handelt und wie er uns geben möchte. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn richten und unsere Bitten auf das existenziell Notwendige beschränken. Diese ganzen verschiedenen Mahnungen, die hier Jesus dann am Anfang des 7. Kapitels weitergibt, die werden sozusagen zusammengefasst in der goldenen Regel. Den Ausdruck haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Die goldene Regel steht in Matthäus 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. So nach der Neues Leben Bibel. Gibt es natürlich unterschiedliche Übersetzungen, wie diese goldene Regel aufgefasst wird oder wie sie wiedergegeben wird. Volkstümlich hat sich durchgesetzt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Prinzip der Gegenseitigkeit. Also wenn du nicht willst, dass man dir was Schlechtes tut, dann handle genauso und füge dem anderen auch nichts Schlechtes zu. Es ist interessant, dass diese ethische Grundlage in allen Religionen vorkommt, mit unterschiedlichen Formulierungen. Also es ist so eine ethische Weisheit, die hier Jesus benennt oder ihr Worte gibt. Ich habe es extra mal rausgesucht. In der Formulierung von Mohammed, geht auf den Propheten im Islam zurück, keiner von euch ist gläubig, solange er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das ist etwa das Gleiche. Oder im Talmud, jüdischer Hintergrund, was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Weisung, alles andere ist Auslegung. Geh, lerne. Doch noch aus dem Buddhismus. Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für einen anderen eine unliebe und unangenehme Sache. Wie könnte ich das einem anderen aufladen? Also wir sehen diese ethische Grundüberzeugung, die gibt es nicht nur im Christentum, die gibt es nicht nur in der Bergpredigt formuliert, sondern ist auch in anderen Religionen vorhanden. Der Apostel Paulus erklärt uns das. Der sagt nämlich, das natürliche Gesetz ist den Menschen ins Herz geschrieben. Also das bringen wir schon mit. Also wir brauchen nicht Juden oder Christen oder irgendwas anderes zu sein, dieses natürliche Gesetz zu haben. Das ist unsere Vorgabe, die wir als Menschen haben. Eigentlich haben wir schon alles bei uns. Es muss uns nur klar werden, dass das der Wille Gottes ist, nach dem wir handeln sollen. Und dann wird es natürlich konkret. Dann brauchen wir natürlich die Gesetze, die Gebote, die Gott im Alten Testament gegeben hat und wie Jesus das in der Bergpredigt dann ausformt. Aber so grundsätzlich ist es das sogenannte natürliche Gesetz, das natürliche Recht, nach dem Menschen wir uns verhalten, nach dem unser Gewissen funktioniert. Goldene Regel. Die goldene Regel zu beachten, heißt, dass man also einen goldenen Weg letztendlich auch einschlägt im Leben. Dann wird das Ganze konkret. Bisher waren das alles Regeln, wo ich denke, ja, das sind gute Verhaltensweisen, sie zu befolgen, hat sehr großen Sinn. Aber wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich als Christ lebe, wenn ich die Bergpredigt befolgen will? Dann ist es doch nicht so einfach. Ziel der Bergpredigt ist, dass ich ankomme in Gottes Reich. Und da kommt Jesus jetzt am Ende noch einmal sehr konkret darauf zu sprechen. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Das ist ein knallhartes Wort. Die Straße zur Hölle, Highway to Hell, ein ganz breiter Weg, auf dem viele unterwegs sind. Der Weg des Glaubens aber, der Weg des Vertrauens auf Jesus ein schmaler Pfad. Ich habe hier ein schönes Bild von einer schmalen Tür gefunden. Da passt nicht viel durch. Da muss man sich hindurch zwängen. Es ist eine enge Pforte, ein enges Tor. Nur wenige finden ihn. Wir sind oft mal erstaunt, warum nicht mehr an Jesus glauben. Das macht uns auch oft mal Not, dass die Botschaft von Jesus nicht viel mehr erreicht. Sich nicht viel mehr entscheiden für diesen Weg des Glaubens. Jesus ist da ganz realistisch. Der breite Weg ist einfacher. Er ist viel bequemer. Er ist breit und weit. Aber die Abzweigung, die zum Leben führt, zum Reich Gottes führt, ist schmal. Nur wenige entdecken diese Pforte. Und es ist ein großes Geschenk, es ist eine Gnade, diese Pforte zu erkennen und hindurchzugehen und sie zu finden. Im 19. Jahrhundert war dieses Andachtsbild sehr bekannt. Das ist die enge Pforte. Und ich denke mal, dass wir alle dieses Bild schon mal gesehen haben. Der breite und der schmale Weg, so ist es überschrieben. Und das ist hochinteressant. Ich rate, das mal im Internet aufzuschlagen. Und zu jeder einzelnen Szene gibt es da auch Bibelstellen. Und da wird gedeutet, wo man da unterwegs sein kann, auf dem breiten Weg. Der breite Weg ist ganz großes Tor. Da geht es am Theater und Kino vorbei. Und im breiten Weg geht bis nach oben am Ende, versinkt alles im Chaos, in der Katastrophe. Und ganz unten auf der rechten Seite steht ein Prediger, der lädt ein zum Reich Gottes, der verkündet das Evangelium. Da sieht man diese enge Pforte und dann geht es an Jesus, an den Gekreuzigten vorbei. Es wird immer schmäler, dann kommt eine Brücke und der Weg wird immer unbegehbarer und schließlich am Ende ist das himmlische Jerusalem dargestellt. Die beiden Wege. Schön, dass es auch zwischen den unterschiedlichen Wegen Abzweigungen gibt und Brücken gibt. Also man kann vom breiten Weg auch später noch hinüberwechseln. Aber es hilft alles nichts. Nur der schmale Weg führt in den Himmel. Der breite Weg wird am Ende in das Verderben führen, in die Trennung von Gott, in die Hölle. Zu all diesen Szenen, die hier genannt oder gezeigt sind, gibt es Bibelstellen. Wie gesagt, das ist eine schöne Aufgabe, die man sich mal über Weihnachten vornehmen kann. Dieses Bild mal aufrufen im Internet, der breite und der schmale Weg, und sich das nochmal genau vor Augen zu halten und zu führen. Jesus geht da noch einen Schritt weiter, führt dieses Bild vom schmalen und dem breiten Weg aus und sagt, ja, wer auf dem schmalen Weg unterwegs ist, das erkennt man. Und auch wer auf dem breiten Weg unterwegs ist, auch das sieht man den Menschen an. Da gibt es den Baum und seine Früchte. Je nachdem, wie der Baum beschaffen ist, so sind auch seine Früchte. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr kennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. Eigentlich eine Binsenweisheit. Auf einem Dornstrauch braucht man keine Äpfel oder süßen Trauben suchen. Weiß man vornherein, dass da nichts wächst. Umgedreht ist es eigentlich ein großes Wunder, wenn an einem guten Obstbaum keine Frucht entsteht. Auch das gibt's ja. Auch darauf kommt Jesus dann später mal zurück, wenn gute Bäume keine Früchte bringen. Auch das hat natürlich Gründe. Aber grundsätzlich ist ein gut gemachter Baum, ein guter Baum auch fähig, gute Früchte zu bringen. Es geht gar nicht anders. Ein guter Baum muss normalerweise gute Früchte bringen. Ein Zeichen dafür, wie Geisteskind wir sind, wie wir beschaffen sind. Die Gemeinde, die Christen sollen sich in Acht nehmen vor Leuten, die schön herumtun, und dann kommt aber trotzdem nichts dabei raus. Es sind keine guten Früchte vorhanden. Sie tun wie harmlose Schafe, sind aber gefährliche Wölfe. Und an den Früchten erkennt man das aber, wes Geistes Kind sie sind. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen, Gericht. Ihr seht, man erkennt sie, die falschen Propheten, an ihren Früchten. Am Ende wird es auf jeden Fall offenbar. Am Ende das Gericht. Dann bin ich schon bei den Versen 21 bis 23. Und dann sind wir sozusagen durch diese unterschiedlichen Mahnungen und Bilder noch einmal hindurch geeilt. Und jetzt spitzt Jesus das noch einmal zu auf unsere Nachfolge, auf unser Weg im Glauben. Wie schaut es da aus? Sind wir echte Jünger, die wirklich den Weg Jesu gehen wollen? Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Das ist interessant, also man kann fromm daherreden, aber innerlich überhaupt nicht mit dem Glauben irgendwie in Verbindung sein. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Jetzt kommt der wichtigste Satz in diesem Abschnitt. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Die Szene der Verwandten, als sie zu Jesus kommen und ihn nach Hause holen wollen. Also sie sagen, der ist verrückt geworden, was der alles macht und redet. Und dann weist Jesus auf die Leute, die um ihn herum sitzen, und sagt, das ist meine echte Familie, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die dem Vater im Himmel gehorchen. Und auch hier wieder, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Wenn sie den Willen des Vaters im Himmel nicht getan haben, gehören sie nicht dazu. Sind sie keine echten Jünger. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fahrt mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, eine neue Gesetzesauslegung. Das war ganz am Anfang der Bergpredigt, so der Einstieg. Jesus kommt mit dem Anspruch, ein neues Gebot in diese Welt zu bringen, in unser Leben hineinzulegen, nach dem wir uns richten sollen. Nachfolge Jesu, das heißt seinen Fußspuren nachgehen, ihm hinterhergehen. Dazu dient die Bergpredigt, dass wir erkennen, wie das funktioniert und geht, Jesus hinterhergehen, ihm nachfolgen, dass wir das Reich Gottes erreichen. Ja, und ganz am Schluss kommt tatsächlich noch ein Gleichnis. Wir haben ja unsere Auslegungen in diesem Jahr immer so gehalten, dass ich versucht habe, die Bergpredigt so der Reihe nach zu erläutern, zu erklären, was da so der Reihe nach auch kommt. Und der Jens hat dann immer das mit einem Gleichnis von Jesus veranschaulicht. Und am Ende der Bergpredigt ist selber nochmal ein Gleichnis. Und das wird uns der Jens im zweiten Teil dann nahebringen. Wer die Rede Jesu hört, ein Gleichnis zur Anwendung der Bergpredigt. Bis in 5 Minuten. Dann darf der Jens weitermachen.